Wir sind beim sechsten Schöpfungstag, 1. Buch Mose, Kapitel 1, von Vers 24 bis 31. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Der sechste Tag ist der Tag des Menschen nach dem Bilde Gottes. Er umschließt wie der dritte Schöpfungstag zwei Werke. Wir sprachen schon davon. Damit wird auch dieser Tag besonders hervorgehoben. Die Schaffung der Landtiere schließt die Schaffung der Tierwelt vom Vortag ab. Und mit der Schaffung des Menschen wird ein Neuanfang gesetzt. Man kann sagen, das Tier geht dem Menschen beispielhaft voran. Und zwar in der Erfüllung seiner Bestimmung. Die Tiere überschreiten nicht ihre Grenzen. Auch darin gehen sie uns voran. Sie akzeptieren ihre Grenzen. Sie gehen uns sogar darin voran, dass sie später in ihrer Erniedrigung als getötetes, als geopfertes Tier uns das Geheimnis der Erlösung andeuten. Und wir ja auch als Menschen von Jesus aufgefordert sind, unser Leben dahin zu geben. Und ihm auf dem Opferweg zu begleiten. Das Tier ist natürlich geringer einzustufen als der Mensch. Von ihm wird nur gesagt, es solle sich mehren auf Erden. Beim Menschen aber heißt es noch: Macht euch die Erde untertan. Das Tier wird bei der Segnung nur indirekt angesprochen, der Mensch wird direkt angesprochen von Gott. Nur der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Bei den Tieren, da heißt es immer, jedes nach seiner Art. Das ganze Schaffen Gottes zielt auf den Menschen. Er ist, wie wir so schön sagen, die Krone der Schöpfung. Gott erwählt allein den Menschen zu seinem Partner, zu seinem Gegenüber. Und alles Schaffen zuvor ist nur wie Vorbereitung auf dieses Geschehen des Bundes Gottes mit dem Menschen. Vers 26, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. An dieser Stelle, an dieser bedeutsamen, wichtigen Stelle, offenbart sich Gott als der Dreieine. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Dieser Plural hat die alte Kirche immer so gedeutet. Es ist wie die Form eines Selbstgespräches oder ein innergöttlicher Aufruf zur Einmütigkeit. Und dazu passt auch die dreifache Wiederholung der Begriffe Schaffen, kommt genau dreimal vor bei der Schaffung des Menschen, und auch dreimal der Begriff Bild, nach dem Bilde Gottes. Es gibt eine vergleichbare Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja in der Berufungsgeschichte, Kapitel 6. Da ist auch die innergöttliche Frage, wer will unser Bote sein? Auch plural. Und dort sind auch die Seraphim, die das dreimal heilig bringen, was ja für uns am Sonntag Trinitatis eine besondere Bedeutung hat. Für Bild steht im Urtext der Schöpfungsgeschichte, stehen eigentlich zwei Worte, zwei verschiedene Worte. Luther übersetzt sie beide mal mit Bild, zu Recht. Beide drücken aus, worin die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen besteht. Zunächst das erste Wort. Zelem im Hebräischen. Das bedeutet Statue, Abbild, Standbild. Und dabei muss man jetzt denken, und so war das auch in der alten Welt, wie in einem Staatswesen dann an bestimmten Stellen immer bestimmte Bilder hängen oder Statuen sind. Also wir erinnern uns an die DDR-Zeit. In jedem Klassenzimmer war das Bild von Erich Honecker. Und in jedem Gemeindeamt war sein Bild. Aber jeder Staat macht das irgendwo in seiner Weise. Das ist das Standbild, das Abbild dessen, der sozusagen der Herr des Landes ist. Das ist hier gemeint. Das heißt, der Mensch, wir sollen Standbild Gottes in dieser Welt sein und gewissermaßen Gott in dieser Welt repräsentieren, sein Bild in diese Welt tragen. Und wenn man so will, Stellvertreter Gottes auf Erden sein. Genau das ist gemeint. Das zweite Wort für Bild im Hebräischen, Demus, das lautet ganz ähnlich, hat aber noch einen anderen Akzent. Das ist Entsprechung, Abbild, Ähnlichkeit. Es ist nicht das Original, sondern es ist vermindert gegenüber dem Original, keine Identität. Es betont eigentlich mehr, dass der Mensch geschaffen ist als ein Gegenüber Gottes und dass er bei aller Ungleichheit Gott gegenüber Gott entsprechen kann. Dieses Wort Demos drückt Gemeinschaftsfähigkeit aus. Das heißt, der Schöpfer kann mit dem Menschen kommunizieren. Er kann ihn anreden und der Mensch kann antworten. Und nun können wir sagen, die Gottesebenbildlichkeit drückt genau aus, wozu wir geschaffen sind. A, wir sollen sichtbares Abbild Gottes in dieser Welt sein. Und B, wir sind zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Das gehört zum Menschsein. Das macht es aus. Und man kann das eine nie ohne das andere. Wir können nicht Gott vor der Welt vertreten, wenn wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Der Sinn unseres Lebens, das Wozu, das Wofür, könnte nicht besser ausgedrückt werden. Nun wissen wir alle, dass durch den Sündenfall die Gottesebenbildlichkeit beschädigt ist, aber nicht zerstört. Und wir wissen alle, dass im Neuen Testament Jesus als der wahre Mensch, als das wahre Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1, Vers 15, uns vor Augen gestellt wird. Und was das bedeutet, dieses Bild, dieses Ebenbild Gottes in uns aufzunehmen, dass Jesus in unserem Herzen und Leben wohnt, das befähigt uns auch nach dem Sündenfall, Standbild Gottes in dieser Welt zu sein und in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu stehen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wie Gott ein Gemeinschaftswesen ist, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, so ist der Mensch als Ebenbild Gottes genauso ein Gemeinschaftswesen. Mann und Frau, und dazu gehört dann auch immer das Kind. Der Mensch ist nur darin Mensch, dass er Mann ist im Verhältnis zur Frau und dass er Frau ist im Verhältnis zum Mann. Das gilt auch, wenn man ehelos ist. Diese Bezogenheit wird immer in irgendeiner Weise eine Gestalt finden müssen. Und wichtig ist, dass diese Gestalt rein bleibt und dass sie nach den Geboten Gottes gelebt wird. In der Schöpfungsgeschichte ist das völlig klar. Es gibt zwischen Mann und Frau keinen Rangunterschied. Beide zusammen empfangen nur den einen Segen Gottes. Beide zusammen sind berufen, sich zu mehren auf Erden. Das heißt auch ein Ja zum Kind zu haben. Und nach der Schöpfungsgeschichte muss man es noch klarer sagen. Ein Ja sogar in dem Sinn zu haben, sich zu mehren. Das ist also mehr als eine Ein-Kind-Ehe. Und beide zusammen haben den Auftrag zu herrschen und sich die Erde untertan zu machen. Noch einmal, der Mensch ist nur Mensch nach dem Bilde Gottes im Gegenüber zu Gott und im Gegenüber zu seinesgleichen. Und dabei hat die Ehe einen besonderen Stellenwert, weil sie die Urform ist aller Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, weil alle Menschlichkeit dort ihren Anfang findet. Aber sie ist zugleich auch dies, dass sie wie im Wesen Gottes, im Wesen des dreieinigen Gottes, Verschiedenheit in der Einheit darstellt. Und insofern auch Abbild Gottes in dieser Welt ist. Das ist eigentlich der tiefste Grund, warum Ehe immer angefochten ist. Die widergöttlichen Mächte, der Feind nimmt genau das unter Beschuss. Das ist auch die Not der vielen Ehen heutzutage, weil die Finsternis immer mehr zunimmt. Nicht die Fortpflanzung begründet die Ehe, sondern die Einheit zwischen Mann und Frau in ihrer Verschiedenheit. Das ist etwas anderes als bei den Pflanzen und Tieren. Ehe gibt es nur unter Menschen. Und das bei ganz freier Partnerwahl. Es fällt auf, dass es bei den Menschen nicht heißt, wie bei den Tieren und bei den Pflanzen, jedes nach seiner Art. Da gibt es nur eine Unterscheidung, nämlich die zwischen Mann und Frau. Der Mensch ist berufen, bei aller Verschiedenheit eins zu sein, wie Gott in sich selber eins ist. Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit sind nicht das Schöpfungsgemäße und haben dennoch in der Heiligen Schrift ihren Platz. Der Prophet Jeremia oder auch der Apostel Paulus waren ehelos, hatten keine Kinder. Es gibt Berufungen um des Reiches Gottes willen, da ist das so. Wer meint, Gott verweigere ihm etwas, weil er nicht verheiratet ist, oder Gott verweigere ihm etwas, weil er keine Kinder hat, der sollte sich mindestens die Frage stellen, könnte das etwas mit einer Berufung zu tun haben? Ein zweiter Gedanke. Jeder Mensch lebt in einer Überordnung und in einer Unterordnung. Am sechsten Schöpfungstag kommt immer wieder vor das Wort herrschen. Dem Menschen wird gesagt, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das heißt, ihm wird eine Herrscherstellung eingeräumt von Gott, jetzt in der ihn umgebenden Tierwelt. Und das, obwohl er in vielem den Tieren unterlegen ist. Manchmal in der Intelligenz, manchmal in der Kraft, manchmal bei ganz anderen Eigenschaften. Aber er bekommt von Gott her diesen Platz zugewiesen. Und weil er Ebenbild Gottes ist, bekommt er eine Vollmacht, das zu tun, was eigentlich sonst Gottes Sache ist. Aber man muss immer auch sagen, dass das Herrschen des Menschen kein absolutes ist, sondern immer auch ein begrenztes, weil klar bleiben muss, wer der Herr aller Herren ist und wer das letzte Mandat zu herrschen hat. Und dieses Herrschen darf nie ein despotisches Herrschen sein. Das muss völlig draußen bleiben. Das ist dem Wesen Gottes fremd. So herrscht Gott nicht. Und soll auch der Mensch nicht herrschen. Sondern muss immer auch die Tiere als seine Gefährten betrachten. Dieses Herrschen findet seinen ersten Ausdruck übrigens dann im nächsten Kapitel, wo der Mensch den Tieren ihren Namen gibt. Das soll er ausdrücklich machen, der Mensch. Und wir haben schon mehrfach gehört in diesen Tagen, dass Namensgebung auch in der alten Welt immer Herrschaftsansprüche sind. Und das Herrschen des Menschen beinhaltet noch mehr. Er soll sich die Erde untertan machen. Also letztlich ist ihm alles Irdische von Gott anvertraut. Er darf es nutzen, egal ob ökonomisch oder kulturell. Später wird übrigens der Auftrag noch klarer umrissen. Er soll die Erde bebauen und bewahren, 1. Mose 2,15. Wir wissen, herrschen heißt über den Dingen stehen, nicht von den Dingen beherrscht werden, nicht in Abhängigkeit zu den Dingen geraten, in falsche Abhängigkeit. Hier ist immer ein großes Gefahrenpotenzial bei allem, was geschaffen ist. Nach dem Sündenfall können alle Dinge der guten Schöpfung Gottes für den Menschen zum Fallstrick werden, wenn sie ihn beherrschen. Aber wir sind berufen zu herrschen. Es können manchmal gute Sachen sein, das können böse Sachen sein, die uns beherrschen. Es wird immer dort problematisch, wo wir keine Kontrolle mehr darüber haben. Am deutlichsten zeigt sich das ja bei der Sucht. Da kann man in Abhängigkeiten geraten von Dingen, auch von Menschen, von Arbeit, Hobby, bis zu gesundheitlichen Problemen, dass sie einen ganz beherrschen. Abhängig werden wir immer dann, wenn wir nicht in der guten und letzten Abhängigkeit zu Gott leben. Dann bekommen die Dinge das Potenzial, uns zu beherrschen. Wenn wir Gott nicht mehr als Gott ernst nehmen, sein Wort nicht mehr als sein Wort ernst nehmen, seine Gebote übertreten oder ganz schlicht und einfach unser eigenes Leben leben wollen. Herrschen, wie Gott es meint, ist immer ein Dienen. Und Diener sind Menschen, die sich unterordnen. Nie knechtisch, sondern aus einer Freiheit heraus. Alles Knechtische ist dem Reich Gottes völlig fremd. Es gibt im Alten Testament ein wunderbares Beispiel. Der Knecht Abrahams, Eliezer, der hatte eine Autorität. Der sollte ja sogar für Isaak die Braut suchen. Was hier Abraham seinem Diener zumutet, ihm diese Vollmacht gibt, mit allem ausstattet. Und man hat bei dem Eliezer überhaupt nicht den Eindruck, dass der also nur herumdienert. Der denkt mit. Der handelt mit im Sinne seines Herrn. Bis in der geistlichen Ebene. Alles Erzwungene ist dem Reich Gottes fremd. Das Herrschen auf Erden braucht aber immer eine freiwillige Unterordnung unter Gott, sonst wird es ein Problem. Da fehlt jede Vollmacht. Und dann wird an die Stelle der Vollmacht Gewalt gesetzt. Oder es bleibt Schwäche und dann geht alles durcheinander. Es gibt eine Unordnung. Jesus hatte Vollmacht über Sturm und Wellen, über Krankheit und Tod, über Teufel und Dämonen. Warum? Weil er Gott diente und weil er in allem Gott untertan war. Das ist das Geheimnis seiner Vollmacht. Und unsere Vollmacht hat kein anderes Geheimnis als dieses. Wir können lang und breit über Vollmacht reden. Wir können sonst welche theologischen Probleme anbringen. Tricks können wir alle ausnutzen. Wir können viele gute Bücher studieren. Ihr Lieben, es wird immer nur darauf hinauslaufen, wie weit sind wir Gott untertan? Wie weit sind wir ihm gehorsam? In dem Maß wird uns Vollmacht gegeben. Und hier sollen wir unserem Herrn nachfolgen, auch darin. Noch mehr. Unser Herr und Meister Jesus will genau dieses Leben in uns leben. Als Diener Gottes, der sich nicht zu gering ist, den Jüngern die Füße zu waschen. Und als der Herr aller Herren, der über allen Dingen steht. Wir sind alle in irgendeiner Weise immer jemanden übergeordnet oder auch jemanden untergeordnet. Ob das in der Familie, ob das im Beruf, ob das in der Kirche oder sonst wo stattfindet, es gibt immer welche, die uns übergeordnet sind und welche, die uns untergeordnet sind. Dass wir in der Unterordnung freiwillig und um des Herrn willen es leben. In Ehe, Familie, Kirche und Gesellschaft. Und dass wir dort, wo wir übergeordnet sind, zum Herrschen bestimmt sind, es tun aus der Vollmacht heraus, die uns von oben gegeben wird. So will es Gott haben. Ein letztes. Der sechste Schöpfungstag ist nicht nur der Tag des Menschen, sondern auch der Tag des Menschensohnes. Keiner war so Mensch wie Jesus. Pilatus sagt, in der Leidensgeschichte, seht, welch ein Mensch. Jesus wird in den Evangelien 18 Mal genannt, der Menschensohn, was zunächst mal nichts anderes heißt als Mensch. Es ist nachher mit dem Messias-Titel verbunden worden, bei Daniel. Aber zunächst einmal, welch ein Mensch. Er wird an anderer Stelle der neue Adam genannt, der ohne Sünde ist. In der Lehre der Kirche spricht man vom wahren Menschen. Also noch einmal, keiner war so Mensch nach dem Bilde Gottes wie Jesus. Und er konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Er war wirklich Standbild Gottes in dieser Welt. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er konnte sich unterordnen. Ich und der Vater sind eins. Es gibt im Neuen Testament 5 Stellen, wo Jesus das Ebenbild Gottes genannt wird. Was das bedeutet, dass wir auf dieses Bild schauen, auf dieses Bild Jesus. Da kann man nur sagen, das, was wir am ersten Abend miteinander gesungen haben, da werden wir verwandelt in sein Bild. Da steht 2. Korinther 3, Vers 18. Da muss man sich nicht mal anstrengen. Wir schauen nur in sein Angesicht. Wir richten unser Herz und Blick nur auf ihn und werden satt an seinem Bilde. Besser und schneller kann unsere Verwandlung gar nicht voranschreiten. Wir müssen einfach nur mit aufgedecktem Angesicht, so sagt der Apostel Paulus, 2. Korinther 3, mit offenen, mit klaren Augen, ohne Angst, ohne noch irgendwas im Hinterhalt zu haben, frei und offen auf ihn schauen. Der Apostel Paulus spricht in diesem Zusammenhang von einem Spiegel. Wir sollen sein wie ein Spiegel. Und wenn wir als Spiegel auf Jesus schauen, dann spiegelt sich im Spiegel sein Bild wieder. So einfach ist das. Dann wird Jesus an uns erkennbar. Psalm 27, Vers 8. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Wenn man auf das Antlitz eines Menschen schaut, kann man darin viel erkennen. An der Mimik ist viel ablesbar. Wenn wir in das Angesicht des Sohnes Gottes schauen, können wir auch viel erkennen. Man kann manchmal ohne Worte, ohne dass wir eine ausdrückliche Weisung empfangen, erkennen, was der Herr will, an seinem Bild. Der sechste Tag übrigens ist ja auch der Tag der Kreuzigung Jesu. Karfreitag. Also der Tag, wo er unsere Erlösung vollbracht hat. Und wir tun gut daran, auch diese Tatsache, wozu der Sohn Gottes, das wahre Ebenbild Gottes, auf diese Erde gekommen ist, diese Tatsache der Erlösung, die er Karfreitag am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, durch alle Wetter durchzutragen, auch darin ihn festzuhalten und uns an ihn allein zu klammern, das bewahrt zu einem befreiten Menschsein, das befreit zu einem wahren Menschsein. Wir sind sogar eingeladen, diesen Weg der Leiden, die Jesus gegangen ist, mitzugehen. Auch darin mit ihm eins zu werden. Uns zu opfern wie schon im Alten Testament die Opfertiere. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber hingibt, der wird es gewinnen. So kommen wir zum wahren Menschsein. Auch auf dem Weg der Opfer wird das wahre Menschenbild in unser Bild eingetragen. Auch ein solcher Weg macht uns menschlich. Und wir gewinnen auf diesem Weg das wahre Leben. Amen. Vier Fragen. Erstens, lebe ich meiner Bestimmung gemäß. Wir haben vom Bild Gottes gehört. Lebe ich meiner Bestimmung gemäß. Zweitens, ist das Verhältnis von Mann und Frau bei mir in Ordnung und in Gottes Frieden? Ist das Verhältnis von Mann und Frau bei mir in Ordnung und in Gottes Frieden? Drittens, wo habe ich zu herrschen, und ich sage bewusst dienend zu herrschen, und wo habe ich mich ein- und unterzuordnen? Wo habe ich dienend zu herrschen und wo habe ich mich ein- und unterzuordnen? Und viertens, kann ich frei und froh in das Angesicht Jesu Christi blicken? Kann ich frei und froh in das Angesicht Jesu Christi blicken? Wir wollen beten. Herr, wende unsere Herzen von Lauheit und Gleichgültigkeit zur Aufmerksamkeit auf Gottes Reden in seinem Wort und durch seinen Geist. Wende unsere Herzen von aller Leidens- und Kreuzesscheu zur Nachfolge dem Lamme nach, wohin es geht. Wende unsere Herzen von allem eigenen Wirken zum Ruhen in Gott und zum Wirken aus Gott. Wende unsere Herzen von Herrschsucht und Verantwortungslosigkeit zum priesterlichen Dienst der Liebe und der willig ertragenen Leiden. Wende unsere Herzen von allem Nebensächlichen zu Gott allein. Amen.